Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Buch des Predigers, Kapitel 7, die Verse 9, 10, 13 und 14. Wir wollen heute zu Vers 13 noch einiges ergänzend sagen. Sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Sprich nicht, wie kommt's, dass die früheren Tage besser waren als diese, denn du fragst das nicht in Weisheit. Sieh an die Werke Gottes, denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Am guten Tage sei guter Dinge, und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Hinter allem, was uns in unserem Leben begegnet ist, was uns in der Gegenwart begegnet und was uns in Zukunft noch begegnen wird, steht der Wille und der Heilsplan unseres liebenden himmlischen Vaters. Das dürfen wir immer wieder aufs Neue in Christus Jesus, unserem Herrn, im Glauben erfassen. Salomo spricht von der Souveränität Gottes, wenn er hier in Vers 13 sagt, sieh an die Werke Gottes, denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Die Souveränität Gottes, so Martin Lloyd-Jones, ist die fundamentale Lehre aller protestantischen und reformierten Theologie. In einem Vortrag, den er gehalten hat über dieses Thema der Souveränität Gottes, gab er zu, dass er auf bestimmte Fragen, die damit zusammenhingen, keine Antwort hatte. Warum hat Gott den Sündenfall erlaubt? Warum hat er erlaubt, dass die Sünde eingedrungen ist in diese Welt? Warum hat er den Engeln des Lichtes gestattet, gegen ihn zu rebellieren? Ich weiß es nicht, so sagt Lloyd-Jones, ich verstehe es nicht. Der Verstand Gottes ist so groß und ewig, dass ich es nicht verstehe. Und so geht es uns sicherlich auch. Wir verstehen manches nicht, was mit diesem großen, herrlichen Thema der Souveränität Gottes zusammenhängt. Lass uns heute noch einmal darauf zurückkommen, dass wir es in der Bibel auf der einen Seite mit der Souveränität Gottes und auf der anderen Seite mit der Verantwortung des Menschen zu tun haben. Beides, beide Seiten lehrt das Wort Gottes. Dieser 13. Vers im Büchlein des Predigers ist nicht die einzige Stelle, an der in der Bibel von der absoluten Herrschaft Gottes die Rede ist. So heißt es zum Beispiel in Jesaja 43, ich wirke, wer will's wenden oder wer will's rückgängig machen? Niemand kann Gott also daran hindern, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Und so bekennt der König Nebukadnezar, nachdem er wieder zu Verstand gekommen war, Folgendes. Wir lesen das im Propheten Daniel, Kapitel 4, in den Versen 31 bis 34. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich lobte den Höchsten, ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreiches. Meine Räte und Mächtigen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Nicht der Mensch hat das Verfügungsrecht und die Verfügungsgewalt über die Geschehnisse in dieser Welt, über sein persönliches Leben, sondern allein Gott. Ich weiß, so lesen wir in Jeremia Kapitel 10, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Wer kann das gerade machen, was er krümmt? So fragt der Prediger und die Antwort ist klar. Niemand, kein Mensch kann das tun. Gott ist in seinem Handeln absolut souverän. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Es gibt wohl kaum eine Lehre in der Bibel, die mehr dazu geeignet ist, den Menschen in seinem Größenwahn in seine Schranken zu weisen, als die Lehre von der Souveränität Gottes. Wer in seiner Hybris lautstark verkündigt, wie es kürzlich aus dem Munde einer Politikerin zu hören war, wir sind stärker als der Krieg, der sollte sich an die Geschichte von Nebukadnezar erinnern lassen. Wie wir es gerade aus dem Buch Daniel gehört haben, gab dieser König Gott erst die Ehre, als er wieder zu Verstand gekommen war. Die Lehre von der Souveränität Gottes ist eine sehr, sehr heilsame Lehre. Sie demütigt uns und weist uns den Platz an, der uns als Menschen in der Furcht Gottes gebührt. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst, mahnt uns der Heilige Geist in Römer Kapitel 9. Wir leben in einer Zeit, in der man das Vermögen und das Tun des Menschen so sehr betont, dass man den Eindruck bekommen könnte, als würde Gott gar nicht existieren oder zumindest, dass er mit dem Geschehen in dieser Welt unmittelbar nichts zu tun habe. Und die Entscheidungsgewalt hinsichtlich der guten und der bösen Dinge in dieser Welt den Menschen überlassen habe. Und in einer solchen Zeit ist es vonnöten, es ist äußerst wichtig, die Lehre der Souveränität Gottes auf den Leuchter zu stellen, selbst auf die Möglichkeit hin, dass man uns eine gewisse Einseitigkeit unterstellt und vorwirft. Francis Schaeffer zitiert in seinem Buch Die große Anpassung der Zeitgeist und die Evangelikalen Martin Luther, der Folgendes gesagt hat: Wenn ich auch mit der lautesten Stimme und klarsten Darlegung jedes Stück der Wahrheit Gottes bekenne, mit Ausnahme genau jenes kleinen Punktes, den die Welt und der Teufel im Moment angreifen, dann bezeuge ich nicht Christus, wie lautstark auch immer ich mich zu ihm bekenne. Die Treue eines Soldaten beweist sich da, wo gerade der Kampf wütet. Außerhalb des Kampfes an der Front standhaft zu sein, ist nichts anderes als Flucht und Schande, wenn man am entscheidenden Punkt zurückweicht. Es gibt manche Frontabschnitte, an denen in unseren Tagen der Kampf wütet. Wir denken zum Beispiel an den Absolutheitsanspruch unseres Herrn Jesus Christus und an die göttliche Autorität der Bibel. Insofern führen wir gewisserweise einen geistlichen Mehrfrontenkrieg. In der Frage der Souveränität Gottes haben wir es mit Sicherheit auch mit einem solchen Frontabschnitt zu tun, an dem es gilt, im Kampf um die Wahrheit standhaft zu sein. Diese Wahrheit ist nicht dem natürlichen Verstand des Menschen zugänglich. Sie wird dort geoffenbart, wo ein Mensch in seiner innersten Persönlichkeit von Gott ergriffen wird. Das Einverstandensein mit den Wegen, die Gott uns in seiner Souveränität führt, ist eine Herzenssache. Denn so spricht die göttliche Wahrheit und Weisheit, Sprüche 23, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, dein Herz. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Es ist also eine Herzenssache, nicht eine Verstandessache in erster Linie. Dass Gott ein souveräner Gott ist, der handelt, wie er will und der seinen Willen durchsetzt in dieser Welt, auch in deinem und meinem persönlichen Leben, ist nicht eine Frage des Verstandes, das zu begreifen, sondern es ist eine Herzensangelegenheit. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege, so spricht Gott, wohlgefallen. Anstatt uns an der absoluten Herrschergewalt unseres Schöpfers zu stoßen und dagegen zu rebellieren, dürfen wir uns vielmehr darüber freuen, ja jauchzen und jubilieren, dass wir völlig in der Hand unseres Gottes sind und unter der Regie unseres himmlischen Vaters, der uns mit unaussprechlich großer und herzlicher Liebe lieb hat. Die Alternative dazu wäre, dem Unwesen menschlicher Willkür ausgesetzt zu sein. Und das sei ferne von uns, damit wollen wir nichts zu tun haben mit dieser Möglichkeit, davon ausgehen zu müssen, dass wir den Menschen und ihrer Willkür ausgeliefert wären. Und der Blick nach Golgatha, wenn jemand Probleme hat mit diesem ganzen Thema, der Blick nach Golgatha ist die beste Medizin, um uns vor einer misstrauischen Haltung Gott gegenüber zu bewahren, vor einem Denken über Gott, mit dem uns der Widersacher Gottes, der Satan, beim Sündenfall infiziert hat, welcher seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, so heißt es in Römer Kapitel 8, welcher seines einzigen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das bedeutet alles, was uns für Zeit und Ewigkeit heilsam ist und seiner Verherrlichung dient, hat er uns in der Erlösung durch das Blut seines lieben Sohnes geschenkt. Sollten wir uns in Christus Jesus nicht gläubigen Herzens daran erfreuen, dass unser himmlischer Vater es auch auf den sogenannten krummen Wegen, von denen Salomo hier ja spricht, die er uns führt, gut mit uns meint, ständig, und ich betone das, ständig kümmert sich Gott um uns. Ständig ist er unser Begleiter, der uns umsorgt. Und dann, wenn wir leiden, leidet er mit uns in einer Weise, wie es einem Menschen nicht möglich ist. Er leidet am meisten, wenn wir leiden. Ihm blutet das Herz. Und er sieht, was da geschieht in der Ukraine oder wo es auch immer sein mag in dieser Welt, ist ja nicht die einzige Stelle. Ihm blutet das Herz, ja. Selbst dann, wenn Gott wegen der Verachtung von Seiten seiner Geschöpfe und ihrer Unbußfertigkeit zu Recht zürnt und von der Zuchtrute Gebrauch macht, handelt es sich, um mit Luther zu sprechen, um sein fremdes Werk. Barmherzigkeit zu üben, das entspricht seinem Wesen. Wir alle kennen die Geschichte als unser Herr Jesus Christus die Wechsler und die Verkäufer aus dem Tempel heraustrieb. Das war sein fremdes Werk. Das hat er nicht gerne getan. In seinem Element war er, als dann die Blinden zu ihm kamen und die Lahmen zu ihm kamen und er sie heilte. Da konnte er ihnen Barmherzigkeit erweisen. Das ist sein Wesen, das ist Gottes Wesen, seine Liebe, seine Zuneigung zu uns Menschen, ganz besonders zu seiner auserwählten Schar, zu seiner Gemeinde, zu seinen geliebten Kindern in Christus Jesus. Er ist unser ständiger Begleiter, großer Liebe, Fürsorge und Mitleiden. Und selbst auf eigenen, sündigen Wegen verlässt Gott diejenigen nicht, die er mit seinem teuren Blut, mit dem teuren Blut seines lieben Sohnes für sich erkauft hat. In solchen Zeiten der eigenen Wege, die wir ja als Gotteskinder auch hin und wieder leider gegangen sind und hoffentlich im Augenblick nicht gehen, aber auch auf solchen Wegen ist Gott gegenwärtig. Das wird mir immer wieder deutlich an der Geschichte aus dem Leben Davids, als er sich bei dem Philisterkönig Achish befand, aufhielt in der Stadt Ziklag und dort sein Unwesen, so muss man sagen, sein Unwesen trieb. Es war eine schreckliche Zeit. David verhielt sich so, als gäbe es gar keinen Gott. Als hätte er niemals eine Beziehung zu dem lebendigen Gott gehabt. Er heuchelte, er log, er tat grauenhafte Dinge. Das waren immerhin 16 Monate. Da hört man nichts von Gott in seinem Leben. Irgendeine Äußerung, ein Lob Gottes oder dergleichen. War alles wie tot. Und man fragt sich, ist Gott denn in dieser Zeit mit David gewesen? War Gott in dieser Zeit auch gegenwärtig im Leben seines Knechtes David, als er diese ungöttlichen eigenen Wege ging? Und ich finde das so wunderbar, dass in der Geschichte selbst, dass ich will jetzt nicht auf Einzelheiten zu sprechen kommen, dass deutlich wird, dass Gott gegenwärtig war, auch in dieser Zeit. Und darauf hinarbeitete, dass David zur Buße kam, dass er den Herrn suchte, und dann sehen wir, wie er danach total verwandelt war. Gott ist gegenwärtig im Leben seiner Kinder auch da, wo sie leider keine guten Wege gehen, um sie zurechtzubringen. Darauf arbeitet er hin. Das ist seine Absicht. Gott hat immer liebende Absichten mit seinen Kindern. Wir sollten uns immer wieder mal die Frage stellen. Es muss ja nicht so sein, wie die Freunde des Hiob meinten, Hiob, du musst gesündigt haben, sonst ging es dir nicht so schlecht. Das muss nicht so sein. Aber wir sollten doch immer wieder mal fragen, mir ist es in diesen Tagen zumindest so ergangen, ob Gott uns nicht etwas Spezielles zu sagen hat in solchen Zeiten der Not, beispielsweise in Zeiten der Krankheitsnot oder sonstiger Nöte, die es ja reichlich gibt, auch zur Zeit in unserer Gemeinde. Wir sollten uns fragen, ob Gott uns nicht etwas zu sagen hat in seiner Liebe und Barmherzigkeit, wo er uns zurechtbringen will, wo er uns zur Buße leiten will, wo er uns wieder neue Freude schenken will an ihm selbst und an seinem ewigen Heil, durch die Vergebung und durch die Gewissheit, dass er, der lebendige Gott, unser böses, sündiges, widerspenstiges, halsstarriges Herz mit ans Kreuz genommen hat und uns sein Leben, sein Herz geschenkt hat in seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus. Wir wollen uns immer wieder mal solche Fragen stellen und vorlegen. Es kann uns nicht schaden, selbst wenn wir zu dem Ergebnis kämen, das ist alles okay, ja, ich wüsste nicht, ob eine Verbindung besteht oder dass eine Verbindung bestehen könnte, zwischen irgendeinem Vergehen oder einem sündigen Verhalten meinerseits und irgendeiner speziellen Not in meinem Leben. Also Gott ist immer, als der souveräne Gott, ein Gott der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit, sodass Johannes ausrufen kann, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Ja, das ist nicht nur ein Wunschtraum, sondern wir sind Gottes geliebte Kinder, die er mit großer Fürsorge umgibt und begleitet auf all ihren Wegen. Wir betonen das, auf all ihren Wegen. Wie steht es aber nun mit der Verantwortung des Menschen? Wie sieht es damit aus? Wenn es nun so ist, und es ist so, wie es unser Vers hier im Predigerbüchlein sagt, dass Gott in allem Geschehen in dieser Welt der Wirkende ist, wie verträgt sich dann damit die Verantwortung des Menschen? Mit dieser Frage haben ja viele Probleme und sicherlich auch Gotteskinder. Vielleicht gibt man das nicht immer zu, dass man geistliche Probleme hat. Von geistlichen Problemen hört man ja wenig, auch in der Gemeinde Jesu. Meistens von körperlichen Problemen, die wir haben. Hat ja auch seinen Platz. Aber was ist mit den geistlichen Problemen? Da hört man manchmal wenig Fragen. Wie muss man das eigentlich verstehen? Wie verstehst du das? Oder wie hast du das gemeint? Hört man wenig. Aber wir dürfen doch einmal solch ein Problem äußern. Solch eine Frage stellen. Wie verträgt sich das denn? Auf der einen Seite das souveräne Handeln Gottes und auf der anderen Seite eben die Verantwortung des Menschen. Hat der Mensch, wenn wir von der Souveränität Gottes ausgehen, da nicht den Status einer Marionette? Wie kann Gott dann einen Menschen, der Böses tut, dafür zur Rechenschaft ziehen, wenn Gott in allem der Wirkende ist? Und mit diesem Einwand befasst Paulus sich in Römer Kapitel 9, wenn er schreibt, nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Dass sich hier für unser Denken eine Spannung ergibt, ist klar. Klar ist auch, dass wir diese Spannung nicht in die Bibel hineintragen. Wahr? Das muss man bedenken. Wenn die Bibel etwas anderes sagen würde über dieses Thema, okay, hätten wir uns darunter zu beugen. Aber sie spricht eben von dieser Spannung zwischen der Souveränität Gottes einerseits und der Verantwortung des Menschen andererseits. Wir legen also diese Spannung, dieses Problem nicht hinein in die Bibel, sondern sie ist dort zu finden. D.A. Carson, ein ausgezeichneter Theologe, den ich sehr schätze. Leider gibt es nur wenige Bücher von ihm übersetzt ins Deutsche. Er führt in seinem bedeutsamen Buch Divine Sovereignty and Human Responsibility, also göttliche Souveränität und menschliche Verantwortung, mehr als 10 Schriftstellen aus dem Alten Testament an, in denen die Spannung zwischen der göttlichen Souveränität und der menschlichen Verantwortung zum Tragen kommt. Und dabei geht es eben nicht darum, diese Spannung, die wir empfinden, an dieser Stelle aufzulösen. Das kann man nicht, das geht einfach nicht. Sondern es geht ihm darum, die Texte zu erklären. Offensichtlich hat diese Spannung, die wir in manchen Texten finden, übrigens auch im Neuen Testament, ganz besonders auch im Johannesevangelium, offensichtlich hat diese Spannung nichts zu tun, und zwar nach den Gedanken Gottes nichts zu tun mit Widerspruch. Und wir gehen von Gottes Verständnis aus. Wir gehen nicht vom Denken des Menschen aus, dessen Verstand in göttlichen Dingen von Natur aus verfinstert ist, wie der Liederdichter es sagt. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wenn nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Also wir gehen nicht von unserem Denken aus. sondern wir gehen vom Verstand Gottes aus, von seinem Denken. Das ist wichtig überhaupt für unser geistliches Leben, dass wir immer von Gott her die Dinge betrachten, immer von ihm ausgehen. Er ist der Ursprung aller Dinge. Der Mensch steht nicht im Mittelpunkt. Er ist nicht der Ausgangspunkt. Gott ist der Ausgangspunkt. Gott ist auch der Endpunkt. Gott ist der Ausgangspunkt. Er nimmt uns mit hinein in seine Geschichte. Wir nehmen Gott nicht mit hinein in unsere Geschichte, sondern er nimmt uns hinein in seine, mit hinein in seine Geschichte. Und so wollen wir uns, auch wenn wir das Geheimnis Gottes hinter dieser Spannung nicht lüften können, dem, was Gottes Wort bezeugt, in Demut in Christus Jesus unterordnen. Wenn wir nun von der Verantwortung des Menschen sprechen, dann geht es zunächst darum, über unser schuldhaftes Tun oder Lassen und über unsere sündige Natur Buße zu tun und an die Vergebung durch Gottes Gnade in Christus zu glauben. Das ist Gottes Wille, dass wir Buße tun, dass wir uns beugen und demütigen vor Gott, da wo wir schuldig geworden sind vor ihm. Das erfreut das Herz Gottes, wenn Menschen zu ihm kommen und sich beugen und demütigen vor ihm und sagen, Herr, vergib mir, ich habe gegen dich gesündigt, vergib mir. Ich lese dazu einige Verse aus den Klageliedern Jeremias. Da heißt es, es war nachdem die Babylonier Jerusalem eingenommen hatten, und wir können uns vorstellen, die Folgen eines Krieges, schrecklich, auch in der Ukraine, ist nicht nur der Krieg jetzt und die schrecklichen, grauenhaften Dinge, die dort geschehen, sondern es sind auch die Folgen des Krieges, ja. Und da steht nun Jeremia praktisch vor einem Trümmerhaufen, vor einem Aus, obwohl er sagt, die Güte Gottes ist es, dass wir nicht gar aus sind. Er hat uns immer noch ein Stück weit Hoffnung gegeben. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Der nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Wollen wir dick unterstreichen, ja? Gottes fremdes Werk, ne? Wenn er Gericht übt, wenn er die Zuchtrute gebraucht, auch in unserem persönlichen Leben. Das tut er nicht gerne, ist sein fremdes Werk. Nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt, und das hat Jeremia dort in Jerusalem miterlebt, und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt und eines Menschen Sache verdreht, sollte das der Herr nicht sehen? Und jetzt kommt es. Souveränes Handeln Gottes in diesem ganzen Geschehen. Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? Wer kann das sagen, dass es geschieht ohne den Befehl des Herrn? Dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten. Was murren denn die Leute im Leben, nämlich gegen Gott und gegen seine Wegführung? Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre gegen seine Sünde, das ist es. Ein jeder murre gegen seine Sünde. Das heißt, Gott führt uns dahin, dass wir Buße tun, da wo wir gegen ihn gesündigt haben. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das waren die Worte unseres Herrn Jesus Christus, in dem die Gnade erschienen ist. Und das ist unsere Verantwortung. Darauf zu warten, dass Gott uns irgendwann einmal bekehrt und irgendwann einmal Buße schenkt, ist stracks gegen das Zeugnis der Heiligen Schrift. Natürlich ist Buße ein Geschenk Gottes. Er wirkt Buße. Das kann niemand von uns tun. Aber wir haben die Verantwortung, Buße zu tun. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Der Geist weht, wo er will. Aber da, wo er will und wo er dein Herz anrührt, da ist es deine Verantwortung, sich zu beugen und zu sagen, Herr, vergib. Buße zu tun, umzukehren von deinen eigenen Wegen. Auch tragen wir Verantwortung für die Verkündigung des Evangeliums in unserer Welt. Ferner ergibt sich für uns die Verantwortung, sich unter der Gnade Christi nach dem Willen Gottes zu richten. Wenn ihr wollt, könnt ihr einmal dazu die Verse 3 und 2 und 3 aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4 lesen. Ja? Wir haben die Verantwortung, einen Wandel zu führen, der total anders ist, als der, den wir früher vor unserer Bekehrung geführt haben. Gott hat uns ein neues Herz geschenkt in Christus. Er hat uns seinen Geist geschenkt, damit wir dann ein Leben führen können zu seiner Verherrlichung. Nicht mehr uns selbst leben, sondern für ihn da sind. Es gilt, unsere Verantwortung in jeder Hinsicht wahrzunehmen, auf Gottes Wort zu hören und zu beten. Das ist unsere Verantwortung. Ich meine, man könnte ja auch sagen, wenn alle Zeit der Wille Gottes geschieht, der souveräne Wille Gottes, warum sollten wir dann noch im Vater unser beten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, der geschieht eh. Aber wir haben die Verantwortung, darum zu beten. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass die vielen in Israel noch zum lebendigen Glauben an Christus kommen werden. Paulus spricht davon. Im Römerbrief, ganz Israel wird selig werden. Es wird ihnen die Decke von den Augen genommen werden. Was fangen wir jetzt damit an? Wir freuen uns darüber, dass dieses Volk, das Gott in diesen ganzen Jahrhunderten so schreckliche Wege geführt hat, dieses Volk, das verstockt war und zum großen Teil auch noch ist, im Blick auf das Evangelium in unserer Zeit. Wir freuen uns darüber, dass eine andere Zeit kommen wird, in der dieses Volk erkennt, Jesus ist der Messias. Was machen wir damit? Nun, wir beten darum, dass es geschieht. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Wir beten, Herr, gib Gnade, dass dein Heiliger Geist unter ihnen wirkt und arbeitet, dass sie zum lebendigen Glauben an dich kommen, dass sie erkennen, dass du der bist, auf den sie ihr ganzes Vertrauen setzen können. Darum beten wir. Das ist wunderbar. Wir dürfen teilhaben an dieser großen, wunderbaren, heilsgeschichtlichen Tatsache, dass der Herr, der sich mehr und mehr abwendet von der Völkerwelt, bis die Vollzahl der Heiden eingebracht ist, dem Volke Israel mehr und mehr zuwendet, um es zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen. Das ist doch wunderbar, dass wir daran teilhaben dürfen. Das ist unsere Verantwortung. Gott wird es tun, auf jeden Fall, aber es ist unsere Verantwortung, dafür zu beten. Als der Prophet Daniel, als es ihm aufging, die Zeit ist gekommen. Der Prophet Jeremia hat es geweissagt, 70 Jahre soll die Gefangenschaft in Babel für das Volk Israel andauern. Die Zeit ist gekommen, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Was tut er da? Er betet. Er betet, dass es geschieht. Das ist unsere Verantwortung, ihr Lieben. Wir bleiben in dieser Angelegenheit im Blick auf den souveränen Willen Gottes letztlich nicht passiv. Wir dürfen und sollten auch gewisse Schritte tun in unserem Leben, Entscheidungen treffen, auch einmal den Mund auftun, um auf Missverständnisse, Missstände hinzuweisen, wenn es angebracht ist. Das liegt alles in unserer Verantwortung. Und wir tun das im Vertrauen darauf, dass Gott es ist, der in uns wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wir setzen also unser Vertrauen nicht auf unsere Verantwortung, die wir wahrnehmen, sondern wir setzen unser Vertrauen auf das Wirken Gottes. So steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, der seine Verantwortung wahrnimmt, sondern Gott. In seinem Handeln, auch in seinem souveränen Handeln. Wir tun es als solche, die unter der Gnade Jesu ihren Weg gehen dürfen, eingebunden in das wunderbare Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Wir tun das nicht als solche, die unter dem Druck des Gesetzes stehen, sondern wir tun es als solche, die befreit sind zum Gehorsam, die die Kraft des Heiligen Geistes empfangen haben zu einem Leben, das Gott wohlgefällig ist. Da dürfen wir durchaus in Angriff nehmen, dass bestimmte Verhältnisse auch in unserem persönlichen Leben nach dem Willen Gottes verändert werden. Durch Gebet und auch durch praktisches Handeln. Praktische Schritte, die wir tun. Stellen wir uns das einmal vor. Wir sind also so krank, dass man uns durchaus noch helfen kann. Wir gehen zum Arzt, der sagt, dass Sie krank sind. Das ist wirklich Fakt. Das ist eine Tatsache. Aber es wäre gut, wenn Sie das jetzt mal akzeptieren würden. Dann würden wir mit Sicherheit noch eine zweite Meinung einholen. Ja? Davon bin ich überzeugt. Die Tatsache, dass wir mit dem Willen Gottes hinsichtlich seiner Lebensführung einverstanden sind und wir uns in Christus, unserem Stellvertreter, unter die gegenwärtige Situation beugen, bedeutet ja nicht, dass wir unter der Leitung des Heiligen Geistes nicht bestimmte Verhältnisse zu verändern suchen. Also, unsere Verantwortung wahrnehmen. Paulus schreibt den Christen in Rom, dass er Verlangen danach hatte, sie zu sehen, dass er aber bisher daran gehindert worden sei. Nun, sicherlich hat er Gott dafür nicht kritisiert. Er zieht daraus jedoch nicht den Schluss, Gott hat es nicht zugelassen, was soll's? Es wird halt nichts daraus. Vielmehr schreibt er, ich flehe in meinem Gebet alle Zeit, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Gibt sich also damit nicht zufrieden, dass das bisher nichts geworden ist, ja? Sondern er fleht zu Gott. Es gibt eine Scheindemut, die sich vorschnell mit den bestehenden Verhältnissen abfindet, ohne Klarheit darüber zu haben, ob es nach dem Willen Gottes auch so bleiben soll. David, ein herausragendes Beispiel auch an dieser Stelle, David kämpfte um das Leben seines Kindes mit Beten und Fasten. Erst als es gestorben war, ergab er sich in Gottes Willen und betete Gott an. Übrigens, dass er das tat, dass er Gott dann anbetete, ist ein Beweis dafür, dass er Gott auf keinen Fall etwas abtrotzen wollte. Ne? Das kann man ja auch, ne? Um jeden Preis etwas haben will, wollen. Gott etwas abtrotzen will. Das war bei David nicht der Fall. Aber erst in dem Augenblick, wo der Wille Gottes klar war, da beugt er sich, da fügt er sich in diesen Willen und betet Gott an. Wir sehen also, dass wir die Lehre von der Souveränität Gottes nicht dahingehend missverstehen dürfen, dass wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen dürften. Was allerdings wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass wir all das, was wir an Verantwortung wahrnehmen, in erster Linie, und zwar im Namen Jesu, ist nur vom Evangelium her möglich, zur Verherrlichung Gottes suchen und tun wollen und beten wollen. Das sollte ganz oben anstehen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir aus irgendeiner Not herauskommen, sondern es geht in erster Linie in unserem Glaubensleben immer um die Verherrlichung Gottes. Alles andere ist dem untergeordnet. Dürfen wir beten, warum auch immer, wenn es uns in erster Linie im Namen Jesu, das haben wir nur im Namen Jesu, um die Verherrlichung Gottes zu tun ist, dann dürfen wir um alles beten, was unser Leben ausmacht. Geistliche Dinge, leibliche Dinge, materielle Dinge, was es auch sein mag. Aber das muss oben anstehen. Und das ist die Frage, ob das bei uns der Fall ist, ja? Ob wir als Mitgekreuzigte und Mitauferstandene in erster Linie im Namen Jesu die Verherrlichung des Vaters suchen. Das war dem Herrn Jesus wichtig und wird vorgeschattet im Alten Testament im Brandopfer. Dass der Herr Jesus das Sündopfer gebracht hat, das Sühnopfer, das wissen wir aus der Schrift, dass er unsere Sünde getragen hat. Aber er hat dieses Sündopfer gebracht im Geiste des Brandopfers, das heißt also, weil der Vater es wollte, um den Vater dadurch zu verherrlichen. Das ist das Brandopfer, es ist das Ganzopfer, ganz für Gott da, das Emporopfer, das ganz auf Gott ausgerichtet ist. In diesem Sinne brachte er das Sündopfer da, das Wesen des Brandopfers. Das sollte in unserem Leben durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes mehr und mehr Wirklichkeit werden. Versuchen wir also nicht, wir kommen zum Schluss, die Spannung zwischen dem souveränen Handeln Gottes in dieser Welt und in unserem persönlichen Leben und der menschlichen Verantwortung aufzulösen, nach der einen oder anderen Seite. Sondern lasst uns beide Seiten, sowohl die der Souveränität Gottes als auch die der Verantwortung des Menschen, in rechter, ausgewogener Weise in unser Glaubensleben einbeziehen. Sie ist Bestandteil, diese Spannung, diese ausgewogene Sicht ist Bestandteil eines gesunden biblischen Glaubens. Und wie beglückend und wie tröstlich und mutmachend ist es doch, zu wissen, dass wir einen souveränen Gott haben, der sich in Christus Jesus geoffenbart hat und die Weltgeschichte und auch unser persönliches Leben vollkommen unter seiner Kontrolle hat. Niemand kann ihn daran hindern zu tun, was er sich vorgenommen hat. Niemand. Zu seiner Verherrlichung und zu unserem zeitlichen und ewigen Wohl und Heil. Auch wir selbst können das nicht mehr. Das ist eine großartige Wahrheit, die Heilige Schrift doch uns lehrt. Auch wir selbst können ihn nicht mehr daran hindern. Obwohl wir doch in unserem Unverstand immer dazu geneigt sind, ihm ins Lenkrad zu greifen, auf das Gaspedal zu treten, wenn Gott auf die Bremse tritt, und auf die Bremse zu treten, wenn Gott Gas gibt. Dazu neigen wir. Und doch können wir Gott nicht daran hindern, seinen Heilswillen in unserem Leben durchzusetzen. Und welch eine Wohltat ist es, dass Gott uns unter seiner Gnade in Christus Jesus dazu befähigt, unsere Verantwortung wahrzunehmen, nicht unter gesetzlichem Druck, sondern unter dem Evangelium, ihr Lieben. Unter dem Evangelium, unter der Gnade Jesu dürfen wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Da fallen uns diese Schritte leicht, die Gott von uns haben will. Ansonsten bemühen wir uns vergeblich. Doch da, wo wir hin und wieder versagen, dürfen wir wissen, es ändert nichts, aber auch gar nichts an dieser bleibenden Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, die über unserem Leben steht. Auch da, wo wir eingeschränkt sind, in unseren geistlichen Gewohnheiten, vielleicht im Augenblick nicht mehr so viel in der Bibel lesen können, weil wir zu schwach dazu sind, oder nicht mehr so intensiv beten können, weil wir zu schwach dazu sind, da, wo wir eingeschränkt sind in der Wahrnehmung unserer geistlichen Gewohnheiten, selbst da dürfen wir davon ausgehen, dass der Herr mit uns ist, dass seine Gerechtigkeit eine bleibende ist, da ändert sich gar nichts dran. Für Zeit und Ewigkeit nicht. Und dass er seinen souveränen Willen in unserem Leben durchsetzt. Seinen Gnadenwillen. Er hat es trotz unseres Widerstandes in unserer Bekehrung getan, denn eine Bekehrung geschieht immer gegen den Willen des Menschen, gegen den natürlichen Willen des Menschen. Und bei manchen ist dieser Widerstand ganz besonders stark aufgebrochen, als sie davor standen, durch die enge Pforte einzugehen. Ja? Sie haben das in ganz besonderer Weise erlebt, diesen Widerstand, dass man gar nicht will. Bei manchen ist das weniger stark, aber im Grunde genommen ist es immer so, dass der Mensch sich sträubt gegen sein eigenes Heil, gegen seine Bekehrung, gegen das Gott und das, was Gott mit ihm heilsam vorhat. Gott hat sich durchgesetzt bei unserer Bekehrung. Gott sei Lob und Dank dafür, ihr Lieben. Wir sitzen hier und dürfen uns freuen darüber, dass, Herr, du hast dich durchgesetzt. Gut, dass du es getan hast. Wie dankbar dürfen wir dir sein. Und er wird sich auch weiterhin durchsetzen, ihr Lieben. Und so dürfen wir jetzt bereits, wie Paulus das tut in Römer 5, die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit rühmen, die Gott geben wird. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir so von Herzen danken, dass du ein souveräner Gott bist. Du handelst, wie du es willst, und das ist gut so. Herr, wir wollen dir keine Vorschriften machen, wie du uns zu führen hast. sondern wir wollen dir und deinem guten Heiligen Geist in Christus Jesus die Regie unseres Lebens überlassen. Du musst für uns Programm machen. Hab Dank, dass du es tust. Hab herzlichen Dank dafür. Und dass du uns die Kraft auch schenkst, unsere Verantwortung wahrzunehmen, die wir hier und da auch wahrnehmen dürfen. Wir preisen dich dafür. Amen.